Ups, ich bin wütend. Das hört sich fast ein bisschen niedlich an. Doch Wut ist selten niedlich. Wut ist kraftvoll. Wut ist... Boah! Ich will das nicht! Brüllt dein Wackelzahnkind vielleicht. Oder du Scheißmama! Du Kackerpapa! Und du in deiner Wut, kennst du es, wenn du dann vielleicht zu fest zupackst? Oder sagst du eher, nee, die Wut, die kenne ich gar nicht so sehr. Ich bleibe ganz ruhig. Auch für dich wird diese Podcast-Folge sehr spannend sein.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum. Dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kirin. Ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Wut lässt uns oft ja in einem hilflosen Gefühl zurück. Doch das muss nicht sein. Wut ist eine Kraft. Und wie Wut in eurer Familie gelebt wird, ist deine Verantwortung. Wut ist vielleicht ein bisschen, vergleichen wir es mit einem Messer. Ein Messer kann Wunden anrichten, Verletzungen. Das kann Wut auch, wenn sie nicht gut geführt wird, wenn sie ignoriert wird, wenn sie angefeuert wird, wenn sie missverstanden wird. Und mit einem Messer kannst du wunderschöne Sachen schnitzen. Hilft uns zu ernähren. Und auch die Wut, die hat eine Kraft, die uns nützen kann. Und wie das Messer bei euch in der Familie genutzt wird, das kannst du maßgeblich beeinflussen. Auch ich kenne die Wut sehr gut. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Und an vielen Stellen in meinem Leben habe ich gelernt, ihr zuzuhören, ihre Kraft zu nutzen. Das hat mein Leben inzwischen geprägt. Ich würde heute nicht das tun, was ich tun. Dich unterstützen in deiner friedvollen Elternschaft, respektvoll, wertschätzend. Ich würde mich nicht so dafür einsetzen, dass unsere Kinder bindungsstark und gesund durchs Schulsystem gehen können, wenn ich nicht an so vielen Stellen schon wütend geworden wäre. Und ich würde auch in anderen Situationen in meinem Leben nicht das Leben leben, das mir heute gut tut, wenn ich meiner Wut nicht zugehört hätte. Und auch du kannst das. Deine Wut erzählt dir etwas über dich. Sie möchte dir helfen. Du kannst ein Team sein mit deiner Wut. Und genau das kann dein Kind lernen. Nein, das heißt nicht, dass dein Kind hier alles wild durch die Gegend schmeißen muss und zerstören. Aber ihr könnt die Botschaft der Wut kennenlernen und ihr zuhören lernen. Und auch wenn du die Wut deines Kindes besser verstehst, die Entwicklung auch verstehst, gerade wenn es jetzt in der spannenden Wackelzahnpubertät ist und die Einschulung vielleicht ansteht. Das kann dir helfen, dieser Wut deines Kindes Halt zu geben und Orientierung. In meinen 1:1 Beratungen unterstütze ich dich da, wo es schwer ist, wo du an Themen immer wieder anstößt, wo du nicht zufrieden bist, nicht deinen Werten entsprechend lebst, es Energie zieht. Und nein, die Lösung ist dann nicht zusammenreißen, noch 5 Bücher, sondern du darfst in Beziehung das lösen und das lernen und erfahren, was du brauchst für eine wirklich friedvolle Elternschaft. Ganz bald kommen auch all die Workshops und Kurse rund um die Einschulung. Melde dich gern bei meinem Newsletter an, dann erfährst du da auf jeden Fall was davon. Und ich freue mich jetzt auf ein wahnsinnig tolles und spannendes Gespräch, was ich dir schenken kann mit Christopher End. Er hat ein tolles Buch geschrieben. Ups, ich bin wütend. Vom Humboldt Verlag, erscheint am 26.02. Und die Ups-Bücher, die sind ganz besonders. Das sind tolle Vorlesebücher mit spannenden Geschichten. Die kannst du mit deinem Kind lesen. Und es steht auch noch ein bisschen was für dich drin. Dass du auch noch mehr über die Wut erfahren kannst und das Allerwertvollste, die Ups-Bücher bieten immer wieder Gesprächsanlässe, dass du mit deinem Kind ins Gespräch kommst. Über die Wut, über Regulationsstrategien, über die Kraft der Wut und wann Wut uns nicht so gut tut. Lieber Chris, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Gestern habe ich den Podcast vorbereitet und ich hatte kurz vorher, gab es eine Mail, dass wieder wegen Glatteis keine Schule ist. Ich hatte irgendwie Unterlagen, die irgendwie bei einer Bank nicht angenommen worden sind. Ich hatte eine große To-Do-Liste. Ich hatte auf jeden Fall viele Bälle zum Jonglieren. Ich weiß, so mein Hirn, so 5 Bälle kann es immer gut, mag es lieber als einen, aber es waren irgendwie 10 oder 20. Und dann kam da ein Kind dazwischen. Ehrlich gesagt, ich habe das Kind gebeten, was zu machen. Weil es hatte ja schulfrei. Und ich hatte Stress. Das Ende vom Lied war, wir haben sehr lange gestritten und die Vulkane explodierten sehr. Und dann waren die Wogen halbwegs geglättet. Ich war ganz schön erschöpft. Es musste da tatsächlich gerade nicht sein und fange dann an, die Fahne von deinem Buch zu lesen und denke, olla, die Waldfee. Soll ich jetzt lachen oder weinen? Denn das Buch startete genauso, wie mein Morgen startete. Mathis und seine Mama. Nehmen uns doch gerne mal mit in den Morgen von Mathis und seiner Mama und nicht und seiner Mama. Also mein Kind und seiner Mama.
Ja, im Buch, also es gibt ja verschiedene Perspektiven, sind ja drei Leute da, ne? Also Mathis, der Vater und die Mutter. Und aus der Perspektive der Mutter ist es so, dass halt das Kind nicht fertig ist und die müssen zur Kita. Und der Mann ist jetzt nicht derjenige, der so besonders pünktlich ist und das alles auf dem Schirm hat und gern auch mal mit dem Kind dann ins Spiel geht. Und sehr viel Verständnis hat für das Kind und dessen Ideen. Und dann ist die Mutter diejenige, die dafür sorgen muss, dass das alles funktioniert, gefühlt. Und dann hat die den Stress, ne? Und dann merkt die schon, das Kind macht schon wieder das nicht und der Vater macht das nicht. Und dann kriegt die den Affen, ne? So, weil sie diejenige ist, die das alles zusammenhält. Ne? So, das ist die Perspektive der Mutter. Und der Vater hat einen total guten Draht zu seinem Sohn, findet es super, was der macht, ne? Und ein bisschen vielleicht ist auch so seine eigene Kindheit, die er danach holt, ne? Und lässt sich da fallen, das spielt und kann da super drin aufgehen. Vergisst darüber aber total die Zeit, ne? Gerät dann mit seiner Frau aneinander, kriegt da den Stress. Kann das auch nicht so gut abhaben, dass die Frau ein bisschen streng wird mit dem Sohn, ne? Und dann kommt er ins Schwimmen, ne? Und dann, am Ende vergisst er dann, läuft der Kater raus, ne, und dann vergisst er die Brotdosen und dann fällt alles hin und so, ne, und dann ist der Vater plötzlich im Stress. Und Mathis morgen ist so, er malt, ne, der hat eine Raumkampfgeschichte da mit Raumschiffen gemalt und ausgedacht und malt und spielt es im Kopf durch und ist total da drin. Und er hört ja gar nicht, dass Mama ruft, ne. Also das kommt gar nicht an. Ne?
Ja, das war bei meinem Kind gestern auch nicht. Da kam nichts an.
Und das sind einfach drei völlig unterschiedliche Perspektiven von meinem Leben. Und so ist das in der Realität auch ganz häufig, dass wir einfach unterschiedlich Dinge wahrnehmen und unterschiedliche Muster mitbringen, unterschiedliche Geschichten, Voraussetzungen.
Und dann passiert mal ein Vulkanausbruch. Ja, das ist auch bei Mathis nochmal so schön beschrieben. Ich hatte das tatsächlich dann auch gleich in der Beratung gestern Abend transportiert. Eben, wenn man die Perspektive von Mathis, der 5 Jahre alt ist, ja sieht, wie viel Fremdbestimmung eigentlich ist. Wie viel Fremdbestimmung da ist und wie viele kleine Punkte am Ende zu dieser Explosion führen. Also das konnten wir dann bei uns nämlich auch aufbrechen. Es war nicht so, dass ich nur eine Kleinigkeit wollte und wir explodiert sind, sondern die Freunde am Tag vorher hatten keine Zeit, der Schnee war hier und das ist ausgefallen und da am Morgen hat das Kind das schon kooperiert und das schon kooperiert und ja, was ist Wut sozusagen eigentlich? Also eine Kleinigkeit und dann explodiert es plötzlich oder aus dem Nichts heraus, das ist, da vergisst man die Vorgeschichte.
Richtig. Also es kommt nichts aus dem Nichts. Alles hat quasi Gründe, ne? So. Wir sehen die vielleicht nicht immer, aber es ist da was da. Und das ist mir sehr wichtig, einfach so einen Blick zu haben. Das heißt nicht, dass wir es gut heißen, was passiert, aber dass wir verstehen, das hat einen Grund, das ist nicht grundlos. Irgendwas ist passiert, auch wenn wir es nicht verstehen. Und es muss auch keiner verstehen, woher es genau kommt. Wichtig ist im ersten Schritt einfach, das anzunehmen, wenn es sich zeigt, dann hat das einen Grund.
Und auch, was du ja, Verständnis muss nicht Einigkeit bedeuten. Also ich verstehe, warum unsere Explosion da gestern passiert ist. Einverstanden bin ich trotzdem nicht damit. So, und aber in diesem Verständnis gegenüber bin ich in Verbindung mit meinem Kind und bin ich ihm zugewandt. Doch unsere Verbindung ist stabil genug, dass ich sagen kann, du Verhalten finde ich trotzdem kacke.
Mhm. Genau, und das ist wichtig, auch das eigene Verhalten da kacke finden zu dürfen, ohne sich zu verurteilen. Genau, ne? Also auch ohne sich dann aber in diese Selbstzerfleischung zu gehen, sondern einfach zu sagen, ganz klar, ehrlich, das, was ich da tue, ist nicht hilfreich. Ja? Das erzeugt ja Stress beim Gegenüber. Weil das sehe ich bei manchen Eltern auch, die dann ein bisschen zu viel Verständnis für sich haben und dann da drin bleiben, so nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm. Ne? So. Das ist so ein schmaler Grat zwischen, ich habe Verständnis dafür, bei meinem Kind, bei mir, dass die Wut da ist, und ich sehe aber auch, dass das unter Umständen mit jemandem was macht. Und es ist ein Unterschied, ein enormer Unterschied, ist der erwachsene Wut, die trifft auf ein Kind, oder ist es kindliche Wut, die trifft auf einen Erwachsenen? Das sollte eigentlich ein Unterschied sein. Fühlt sich für uns oft nicht so an, aber es sollte einer sein. Ja? Und dessen müssen wir uns, glaube ich, bewusst werden. Das ist etwas mit Verantwortung zu tun. Ne? Und ich nehme mich da jetzt nicht aus. Ne? Ich gerade auch mit einem unserer Kinder gerade sehr immer heftig aneinander. Und da gibt es etwas quasi, womit ich nicht zufrieden bin, dass das Kind das tut, wie es tut. Es gibt quasi einen realen Auslöser. Und es gibt was in mir, was viel zu stark reagiert.
Ich beschreibe das ja in meiner Arbeit, genau dieses Halt geben. Also diesen Unterschied sozusagen, dass ich diese kindliche Wut hier Halt geben darf. Und was mir sehr gut auch in deinem Buch nochmal gefallen hat, so gleich am Anfang nochmal ja, Sätze benennen, die wir vielleicht bewusster, unterbewusster kennen oder die oft gesagt werden, die einfach überhaupt nicht hilfreich sind und nicht stimmen. Alles, was wir über das Gehirn wissen, so Kinder wollen nur manipulieren und machen Theater. Oder ein Kind will nur im Mittelpunkt stehen. Oder wer austeilt, muss dann auch mal aushalten können. Also wenn mein Kind hier so durch die Gegend wütet, dann muss es halt auch mal aushalten, dass ich zurückbrülle. Oder auch dieses Phänomen, dass Kinder sagen, ja, beim nächsten Mal bin ich nicht mehr so wütend. Und dann werden sie doch wütend, dass das irgendwie Absicht ist oder sowas. Was sagst du dazu?
Ja, das sind so Punkte, mit denen ich immer auch in der Arbeit konfrontiert werde, die mir so auffallen und die wir hinterfragen dürfen. Ne? Also dieses zum Beispiel, mein Kind, sagen mir ganz viele in meinem Wutprogramm, das Kind sagt doch, ne, es ist wie ausgewechselt, ne, als wären es zwei Kinder zum Beispiel. Ja? Das eine ist total verständnisvoll, das entschuldigt sich dann auch und sagt, das will es nie wieder machen, und dann macht es das doch wieder. Das lügt ja oder irgendwie, das stimmt denn da nicht so. Und zu verstehen, ja, das sind zwei verschiedene Kinder auf eine Weise. Ja. Weil das eine ist quasi das Gehirn, ne, der präfrontale Kortex on board. Ja, und dann ist das reflektiert und kann sehen, das will ich nicht. Ne. Und das ist die eigentliche Persönlichkeit. Das, was sich unter der Wut zeigt, ist nicht die eigene Persönlichkeit. Das ist manchmal so, ja, jetzt zeigt sich der, jetzt zeigt so, wie du bist, ne, sag mal auch so in Streit, jetzt zeigt sich dein wahres Ich und so bla. Nee, das ist Quatsch. Wenn ich in diesen Ausnahmezustand gehe, dann wird ja der präfrontale Kortex, ist ja nicht mehr angesteuert. Dann übernehmen ja eher diese Schichten, die für Fight, Flight, Freeze sind, ne? Kampf, Flucht, Erstarrung. Das ist eine enorme Stressreaktion, aus der ich reagiere. Das hat halt nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun, sondern die wird zur Seite geschoben, um mich zu verteidigen. Ja? Weil das Gehirn das nicht unterscheiden kann, dass es gerade halt nicht um Leben und Tod geht, sondern nur darum, in die Kita zu kommen oder die Hausaufgaben zu machen oder was auch immer. Oder mein Kind zu begleiten. Aber das Gehirn in den Stressmodus rutscht und von dort, ne, in die rote Zone und von dort in den Kampf-Flucht-Modus geht. Und in dem Fall kann ich nicht mehr reflektieren. In dem Fall kann ich mich nicht mehr runterfahren. Das ist ja das Problem. Das heißt, wenn ich rückblickend das sage, das habe ich nicht so gewollt, das will ich nicht wieder machen, dürfen wir dem glauben. Und wir dürfen sehen, ah ja, anscheinend kann das Kind nicht. Und wenn wir ehrlich sind, welcher Erwachsene schafft das denn bitte schön, dass er sich was vornimmt und dran hält? Ja? Diese ganzen Neujahrsvorsätze funktionieren ja nicht, das wissen wir doch alle. Sonst hätten wir keine Alkoholsucht, keine Nikotinsucht, ne, keine Kaufsucht, keine was, wenn wir sagen könnten, ich lasse es einfach sein. Das funktioniert aber bei Erwachsenen nicht so, die einen ausgebauten präfrontalen Kortex haben. Wie soll das denn bei kleinen Kindern gehen? Ne?
Ich glaube, gerade im Thema Wut kennen wir Eltern das sehr gut. Also ich glaube, kaum eine hörende Person hier von unserem Podcast sagt, ich finde es gut, dass ich wütend auf mein Kind werde. Und einige von uns kennen das.
Und können das von heute auf morgen auch nicht abschalten, ne? Genau.
Ja, genau. Und gleichzeitig, genau, finde ich eben genau dieses Verständnis, wenn die Wut sozusagen die Regie übernimmt, ist es das Notfallprogramm im Hirn. Dann ist es dieser Kampf und Flight. Und was funktioniert denn im Kampf und Flight in unserem Gehirn nicht mehr? Oder sagen wir so, was braucht das Gehirn im Flight-Modus oder Kampfmodus, um erreichbar zu sein? Wie, weil das ist ja auch so, also das beschreiben ganz viele in der Arbeit mit mir, sie erreichen das Kind nicht mehr. Sie erreichen es nicht mehr, sie erklären und tun und begeben sich auf Augenhöhe und sie erreichen es nicht mehr. Und dann ist dieses, das Kind auch nicht mehr erreichen, sich so viel Mühe geben, das hilft auch sehr gut, selbst in diesen Modus zu kommen.
Richtig. Also, vielleicht nehmen wir mal ein krasses Beispiel, zwei Länder, die, ne, die nicht mehr diplomatisch miteinander verkehren, ne, sondern die haben diplomatisch miteinander verkehrt und jetzt gibt es eine Krise, ne, und die geht in kriegerische Auseinandersetzung. Das heißt, dann fahren die Sicherheitssysteme alle enorm hoch. Ja. Jede kleinste Verletzung des Luftraumes wird jetzt geahndet. Ja. Es wird überall geguckt, gibt es Spione, ne, und jeder Grenzübertritt wird vielleicht sogar mit. Ne, und dann kann es ganz schnell explodieren und man hat eine kriegerische Auseinandersetzung. Ja. Es gibt diese Eskalation. Und wenn ich jetzt ein Dinner mache und würde jemand den anderen einladen und würde sagen, okay, wir haben hier ein Dinner, ne, und wir besprechen mal ganz casual Sachen, ne, die würden vielleicht gar nicht kommen oder die würden denken, okay, das ist eine Falle, ja. Das, was normalerweise funktioniert auf diplomatischer Ebene, dieser normale Austausch, ist im Kriegsfall, ist das gar kein Moment mehr. Ne, da brauchst du da brauchen wir ganz oft Vermittler, die dann reinkommen. Ne, dann kommen die zwei Konfliktparteien und es gibt eine dritte Partei, die das vermittelt. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, ist das, wenn wir in den Kampf- oder Fluchtmodus gehen, auch. Dann können wir auch nicht mehr diese diplomatischen Depeschen und diese Bälle und sowas machen, ne, was die normale Kommunikation ist. Dann ist der Teil des Gehirnes, also der präfrontale Kortex, gar nicht mehr on board oder nicht im Vordergrund. Also der Teil, der für Sprache verarbeitet. Du hast gesagt Erklärung. Erklärung, logische Verarbeitung von Dingen. Das ist gerade, der Teil ist gerade ja nicht im Vordergrund. Das heißt, du kriegst eine Erklärung, die du nicht verarbeiten kannst. Das heißt, diese Erklärung löst nicht deinen Stress, sondern sie vermehrt den Stress, weil ich kann sie nicht verstehen so gut. Falscher Kanal.
Ja, das ist normal. Ja, genau. Also nochmal einfach das. Und da finde ich es auch immer nochmal total hilfreich. Da ist nichts kaputt, sondern eben, wenn Krieg ist sozusagen, ist es total sinnvoll. Also es ist ja evolutionsbedingt. Wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, dann geht es darum zu überleben. Und dann geht es nicht darum, das feine Härchen und zu sehen, wie schön kuschelig der ist oder wie schön das Blümchen ist. Also unsere Wahrnehmung ist einfach nicht auf diese kleinen süßen Details und wie Sprache aus, sondern es geht darum, diese Situation zu überleben. Was können wir denn konkret tun, wenn wir merken, Hirn unseres Kindes ist nicht erklärungsbereit oder genau, Erklärung, wir wollen es liebevoll erklären. Die andere Richtung ist ja dann oft, wenn das nicht funktioniert, dann fangen wir an, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann soll ich meine glorreiche von gestern, ich habe Handy und sowas gedroht, also ja, sehr, genau. Mein Hirn war auch nicht mehr ganz.
Genau, das, was du beschreibst, ist super. Ne? Man kann sich das vorstellen, ne, wie so einem Kampf, ne, wenn die Fäuste hochgehen, ja. So, und dann gehen die andere Seite die Fäuste auch hoch, ja. So, dann merkt man schon, jetzt passiert was. Ne? Und das wird einfach dichter. Ja? Wie du sagst, ne, dann fängst du auch an zu drohen, in den Kampfmodus zu gehen. Und das erhöht das nur, ja. Man kann sich vorstellen, du hast jemanden vor dir, der die Fäuste hochnimmt oder jemand, der die Hände sagt, einen Schritt zurückgeht, vorsichtig und sagt, ist okay, ne? Alles gut. Und das ist auf der Ebene, auf der wir arbeiten, ist halt auf einer nonverbalen Ebene. Ne? Die Geschwindigkeit rausnehmen. Pausen machen. Ne? Und da können wir jetzt reingehen, könnten wir reingehen im Detail, aber die Voraussetzung dafür ist ja, dass ich nicht in der Wut bin. Dass ich nicht im Stress bin selbst. Das ist die Voraussetzung. Weil das ist spannend. Ne? Das Gehirn kann zwar dann, das kindliche Gehirn in der Wut oder auch das erwachsene Gehirn, kann nicht mehr so gut logische Dinge, nicht mehr so gut Sprache, nicht mehr so gut Theory of Mind, also Perspektivwechsel, mich in den anderen hineinversetzen. Das geht alles nicht so gut. Lösung finden. Humor ist alles nicht mehr so im Vordergrund. Was aber die ganze Zeit funktioniert, sind die Spiegelneuronen, also das Spüren von Gefühlen, von Anspannung.
Die Regulation, die Korregulation.
Genau, ich spüre, wie der andere drauf ist. Das spüre ich. Das heißt, wenn ich ein aufgeregtes Gehirn habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht das Gehirn auch hoch, kommt das an, da ist Gefahr. Das andere Gehirn, das kindliche Gehirn bleibt auf Red Alert, ne? Roter Alarm.
Da ist Energie in der Bude.
Und deswegen ist der Weg, dass das erwachsene Gehirn sich ein bisschen beruhigt. Weil dann fährt auch das, kann das andere Gehirn sich eher entspannen.
Ja, und dass das Gehirn eben Halt haben darf, dass eine Sicherheit. Es ist okay, dass du wütend bist. Es ist eine Wutsituation. Ich mag da manchmal dieses Bild wie ein Glas Milch, was umkippt. Das ist nicht das, was ich mir jetzt unbedingt am Frühstückstisch wünschen würde. Aber dann ist so ein bisschen zu tun, was zu tun ist. Und ein Glas Milch kriege ich hin. Und eben an ganz vielen Morgen kriege ich auch diesen Wutanfall dieses Kindes hin. Und gleichzeitig genau, unsere eigene Wut sollten wir immer so viel sozusagen Halt in uns haben, dass wir nie wütend werden. Sollten wir immer die super gelassenen, entspannten, gut, nee, ruhig regulierten Elternteile sein.
Das ist ja überhaupt nicht erreichbar, ne? Also erstmal sind wir Menschen.
Du kennst mich doch. Eigentlich bin ich das immer. Ich schreibe doch auch so tolle Bücher. Also ich habe danach eine Kollegin geschrieben, was man denn machen soll. Genau, die Kollegin da schreibt gerade ein Pubertätsbuch und dann bei uns handelte es um die Pubertät und meinte ich, du, was kann man machen, wenn man das pubertierende Kind aus dem Fenster schmeißen will? Dann meinte sie, du, ich habe dir da so ein gutes Buch über Selbstregulation. Hat so eine Kirin geschrieben und ich so, ich kenne das Buch, scheiße, funktioniert nicht.
Ja, also ne, da muss man einfach sehr, wieder dieser Weg in der Mitte, also eine totale Freundlichkeit und Akzeptanz, dass man ein Mensch ist, dass wir gerade in dieser Gesellschaft einfach unsere Grenzen kommen. Das ist keine kinderfreundliche, familienfreundliche Umwelt, in der wir leben, keine Gesellschaft, keine Politik. Und wir tragen alle Muster bis zum geht nicht mehr mit uns rum. Ja, wir haben es vor allem, die meisten von uns haben es ja gar nicht gelernt, ne? Dass Gefühle gehalten, ausgedrückt werden. Damit meine ich, dass Gefühle nämlich da sein dürfen. Es ist nämlich super wichtig, dass ich sagen kann, nein, ich möchte das nicht so. Das macht mich total fuchsig. Du hast gesagt, die Verabredung war, du saugst hier einmal, ne? Am Tag, einmal die Woche, ne? Was auch immer. Das ist deine Aufgabe. Du hast das jetzt wieder 4 Tage nicht gemacht. Ich habe keinen Bock mehr. Es ärgert mich total. So ein Ausdruck ist legitim.
Damit sind wir auch greifbar und spürbar.
Richtig. Total. Also das ist ja das Wichtige auch, weil wir tendieren dann bei Gefühlen zum Beispiel oft zwischen Extremen, wie bei vielen Dingen. Ne? Das heißt, auf der einen Seite sind die Leute, die sagen, ja, ich bin authentisch. Ne? Damit meinen sie, sie schmeißen ihre ganze Kacke, emotionale Kacke auf ihr Kind. Ne, das ist kein authentisch sein, ne? Du kannst deine Gefühle nicht halten. Und die anderen sagen, hey, ich bin jetzt hier ne, total friedvoll und gewaltfrei und habe alle Cycles gebrochen. Ne? Und frisst einfach nur die ganze Scheiße in dich rein. Ne? So, nee, das ist auch nicht der Weg.
Und verschwindet dann eher eine Dissoziation.
Ja.
Und sind gar nicht mehr greifbar. Also ich habe immer wieder Mütter in der Beratung, deren Eltern anscheinend nie wütend waren. Die dann aber total ins Abwesende waren und nicht greifbar, keine echte Beziehung. Und das, was stecken geblieben ist, ist ein, ich mag es nicht vergleichen, aber es ist auch etwas. Also es ist nur, weil wir dann nicht greifbar sind, also ja.
Oder ist es, na, das ist so eine passive Wut, ne? Oder du spürst es, es wird aber nie ausgesprochen, ja? Also, ne, meine Mutter hat gesagt, hier endet die Gewalt. Das hat die auch schon gesagt in den Anfang der 70er, weil sie wollte nicht, dass die körperliche Gewalt weitergegeben wird. Jetzt hat sie die aber erlebt. Jetzt hat sie aber einen Krieg miterlebt, eine Vertreibung miterlebt, ja. Holy shit, sind da Trauma, ne? Also aufgewachsen, im Naziregime geboren, ne? So. In einem Krieg. Das geht ja nicht spurlos an einem Kind vorbei. So, ne? Und dann hast du dann dein eigenes Kind da, das wegen vermeintlichen Nichtigkeiten traurig oder wütend wird, ne? Während du dein ganzes Heim aufgeben musstest, ne? Und deine ganze Kindheit zerbombt wurde. Natürlich wirst du wütend. Ja? Das ist ja total ungerecht. Das Kind beschwert sich, dass es zu kalt ist in dem Neubau, ne? So. Super geizig. Aber sie hat das nicht rausgelassen. Aber spürbar war es natürlich, dass die angepisst ist, ne? Also das ist so, wie du sagst, dann wird die Wut nicht rausgelassen, aber sie ist da. Und das ist für ein Kind total inkongruent. Dann sagt jemand vielleicht sowas heute sogar mit einer GfK-Stimme. Verständnisvoll. Und drunter ist diese totale Wut oder Verzweiflung, was auch immer. Ja. Und diesen Weg in der Mitte, ich zeig das, ohne dich zu verletzen, das ist gar nicht so leicht.
Und ich habe diese Energie darf da sein. Also diese Wutenergie ist ja Halleluja. Also auch bei uns am Ende vom Lied kam etwas total Gutes raus. Am Weg durften wir noch ein bisschen feilschen und gleichzeitig darf ich da auch liebevoll auf uns gucken. Also wir haben ganz viel schon über unsere Wut gelernt und manchmal geht es dann halt auch nochmal in die Krütze. Klar kann man da nochmal hingucken. Genau, aber diese... Also ohne Wut wäre ich nicht selbstständig, weil ich war so wütend, wie meine Kolleginnen oft über Eltern und Kinder gesprochen haben. Voll viel im Schulsystem macht mich wütend, sonst wäre ich da nicht. Ich habe die Wut ordentlich gebraucht, um ja auch Lebensumstände ändern zu können, um meinen Werten entsprechend mehr leben zu können. Also ich habe das in meinem Buch beschrieben und mag das sehr gern, dass Gandhi irgendwie zu seinem Enkel gesagt hat, Wut ist der erste Schritt zur Lösung. So, also wenn wir diese Wut spüren dürfen, es ist nicht das Endprodukt, also nur jetzt wütend durch die Gegend kommen wir nicht an die Lösung, aber diese Wut ernst zu nehmen, dieser Wut zuzuhören und eben auch unserer Wut als Eltern uns zuhören und uns ernst nehmen. Also ich finde das hilft mir.
Total, das ist ja Autonomie. Also Wut ist ja mit Autonomie verbunden. Und viele verstehen bei Wut dieses Nein, diesen Teil, ja. Das ist, was das kleine Kind ja auch sagt, ich will nicht. Nein, ich will mich nicht anziehen, was auch immer, ne? So. Und verstehen mittlerweile, das ist Ausdruck von Autonomie. Das ist wichtig, das Nein sagen. Aber Wut ist auch ein Ja. Wut sagt ja auch, ich will aber den roten Becher haben, ne? Oder ich will aber noch zwei Folgen Paw Patrol gucken oder was auch immer, ne? Ich will, ja. Ich will nicht und ich will. Das ist Autonomie. Das ist genau, was du beschreibst. Das brauchen wir, um in die Welt zu gehen und Dinge zu erschaffen, um Dinge zu verändern. Das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Wir können gestalten. Na, wie du sagst, ich bin selbstständig geworden, weil ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich will das nicht so, dass es in der Schule so passiert. Und deswegen helfe ich jetzt Eltern mit Grundschulkindern, ne, oder deswegen schreibe ich jetzt ein Buch. Ne. Da kommt ich will und ich will nicht, ist zusammen. Und das ist Autonomie. Das ist so, so wertvoll. Und das ist das, was uns befreit.
Im Buch sprechen die Erwachsenen auch über Wut und sie unterhalten sich darüber. Was ist hilfreich? Wie viel, über welche Wut rede ich mit meinem Kind? Über welche Wut nicht? sollte ich, wenn alles ruhig ist, das Thema lieber gar nicht erwähnen, weil noch mehr Wut brauchen wir ja sowieso nicht. Wie rede ich über meine Wut? Oder welche von meinen Wüten kann ich mit meinem Kind besprechen?
Naja, vielleicht nicht die dich total weg, den Kernschmerz berührt. Ne? Da würde ich vielleicht nicht unbedingt mit dem Kind teilen. Ne? Das ist immer auch wichtig zu gucken, was teile ich mit dem Kind oder was nicht. Ja, auch in welche Tiefe gehe ich da rein. Ja? Ist ja wie, wenn wir jetzt wieder Krieg nehmen. Ne? Es gibt Krieg auf der Welt. Spreche ich gar nicht darüber, dass das gibt mit meinem Kind? Oder zeige ich dem Kind alle Videos, die es auf Instagram gibt, ne, oder auf TikTok gibt, von irgendwelchen schrecklichsten Verbrechen? Gibt er einen Mittelweg zu sagen, ja, es gibt Krieg und es passiert was ganz Schlimmes? So, ich benenne es. Ich verschweige es nicht, aber ich gehe auch nicht in die Details, sondern angemessen dem Alter des Kindes. Und das kann ich mit meiner Wut auch machen, sagen, ja, ich bin auch ganz schön wütend. Und dann muss ich nicht mein Trauma rauspacken, ne? Was mir vielleicht widerfahren ist, worüber ich wütend bin. Das muss ich nicht in allen Einzelheiten rausholen. Aber ich kann eine Wutsituation schildern, ich kann aus meiner eigenen Kindheit erzählen, wo ich im Auto wütend war oder wo ich auf der Arbeit wütend war, ne? Wie du das gesagt hast. Ne? Vor allem, wenn man dann durch ist, kann man rückblickend gut sagen, hey, ich war so wütend auf meine Arbeitskollegen, weil die so schlecht gesprochen haben über Kinder. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich aufgehört und habe das was Neues gemacht. Ne? Kind sieht, wow, die Mama war so wütend und so unglücklich, dass sie da nicht bleiben wollte und sie hat was verändert. Ne? Was für eine tolle Geschichte.
Genau, also die Wut, die wir sozusagen halten können, die wir vielleicht schon so gerockt haben, dass es da ganz wertvoll ist. Und das ist ja in deinem Buch auch wahnsinnig schön an unterschiedlichen Stellen, wie die sich über Wut unterhalten. Und das ist ja auch so schön. Und das macht auch, ist ein Teil, warum das Buch so wertvoll ist, weil die wenigsten von uns kennen das. Und wie können wir da gut drüber sprechen? Da ist zum Beispiel eben auch ja Antonia, die Erzieherin, die da eine schöne Rolle spielt, die auch erzählt, dass die Wut sie früher ganz schön umgehauen hat und die Perspektive gibt, wie man das lernen kann. Und am Ende dann Mathis ja auch für seinen Vater eben sehr gute Tipps hat, weil der Vater sich beschwert, dass es einen Saustall da gibt und all die, sein Kollege ihm immer den ganzen Scheiß überlässt. So, und dann hat Mathis diesen guten Tipp, der Wut mal zuzuhören, weil der Papa das gar nicht spürt. Dem wurde wahrscheinlich oft gesagt, sei nicht wütend, es bringt doch nichts, wütend zu sein. Und dann hat er den ganzen Scheiß von seinen Kollegen, muss ihn machen und beim Eisessen belastet ihn das dann irgendwie so. Und da zu lernen, okay, hey, diese Wut, die ich hier spüre, die kann ich konstruktiv nutzen und sagen, nein, ich mach den Scheiß nicht. Mach deine Unterlagen gerne selber. Ich gehe nämlich jetzt mit meinem Sohn Eis essen.
Ich glaube, das ist so wichtig auch, dass, also, ne, dass wir so Ideen bekommen, wie könnte das aussehen. Deswegen beschreibe ich das ja auch so, wie du sagst, diese Dialoge. Und dann auch, dass beide Eltern unterschiedliche Erfahrungen mit Wut haben. Bei der einen bricht es eher raus, bei dem anderen ist es eher gedeckelt. Und das ist ganz häufig so in Beziehungen, dass das unterschiedlich ist. Und dass das nicht falsch ist, der eine besser oder der andere Fälscher, sondern einfach, dass wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und im Idealfall wir voneinander lernen können. Dass ich ein bisschen in die Richtung gehe, mehr meine Wut zu zeigen und der andere ein bisschen in die Richtung geht, die Wut ein bisschen mehr bewusst auszudrücken. Ja, also geht bei beiden eigentlich um einen bewussten Ausdruck.
Ja, Mathis benennt das ja dann auch. Mama, du kannst dem Papa ein Stück von deiner Wut abgeben. Ja, und das ist wunderschön, sozusagen, dass dann am Ende vom Buch, wie sie sich einfach auch drüber austauschen können. Und das liebe ich tatsächlich. Also das sind Geschenke, die wir nehmen können oder was ich auch in meinem Buch Konflikte nutzen, statt vermeiden, also diese Neugierde. Also die haben ein wunderschönes Gespräch, und wo die Mutter sagt, ja, spannend, bei dir ist es so. Also der Vater hat erzählt dann, dass es eben gar nicht so spürt, wie er wütend ist. So. Und die Mutter beschreibt, ah, spannend. Und bei mir ist es genau andersrum. Bei mir kommt dann plötzlich was raus, was ich eigentlich gar nicht so wollte. Und ich spüre das plötzlich ganz doll. Und Mathis hat leckeres Spaghetti-Eis.
Und das ist so wichtig, was du sagst, dieser Austausch, ne, miteinander. Und ich weiß, in vielen Beziehungen ist es noch nicht so weit, in manchen. Ne? Deswegen arbeite ich in meinem Programm ja auch immer in einer überschaubaren Gruppe von Menschen, wo dieser Austausch untereinander passieren kann. Wo du merkst, oh, ah, so sieht er das. Ne? Und dass du diese Begegnungen hast, das ist mir so wichtig, dass es halt nicht so Riesenprogramme sind, wo hunderte von Leuten drin sind, sondern das sind persönliche Programme, wo du diesen Kontakt machen kannst. Und genau das passiert, ah, so geht's dem anderen. Was ja im Buch auch ist, wenn du das liest, ah, so geht's dem. Und wie die sich untereinander austauschen. Und zu sehen, ich bin nicht allein damit. Ah, der tickt so, ich tick so.
Ja, diese Resonanzerfahrung man machen kann. Und die kann man ja dann weitergeben.
Ja, das ist so wichtig, diese Gruppenerfahrung zu machen. Ich liebe das ja auch, eins zu eins zu arbeiten. Aber an manchen Stellen geht eine Gruppe halt weiter oder ist was anderes, weil du diesen Raum aufmachst und siehst, ich bin damit nicht allein. Und du kannst auch von außen drauf gucken mal. Das ist in einem 1:1 ja oft sehr intens, ne? Was wertvoll ist, aber wenn ich in der Gruppe bin, kann ich sehen, kann ich besser zuschauen und besser verstehen.
Ja. Und das sind ja auch so Sachen, also wo die Studienlage zum Beispiel auch ganz klar ist, dass einerseits, auch wenn wir so drüber sprechen, also die emotionale Granularität, also die Studienlage sagt sozusagen, wir können uns umso besser regulieren, umso höher die emotionale Granularität ist. Und diese Granularität bedeutet, umso differenzierter wir eigentlich drüber sprechen können und dieses wahrnehmen können. Und genau das üben wir sozusagen in so Gruppenerfahrungen oder wie bei Mathis Family dann ist, dass die das dann sozusagen auch zu Hause haben können. Und das können wir eben ja auch, also das kann ich sehr gut beschreiben. Also solche Szenen gibt es hier sehr häufig irgendwie so, dass wir uns dann drüber unterhalten. Also das haben wir dann auch. Ich habe meinem Kind erzählt, welche Bälle ich in der Luft habe. Nicht in aller Spitze irgendwie so. Mein Kind, was eben in der Pubertät ist, es war bei mir auch zyklusbedingt. Da meinte er, okay, dann merke ich mir, ich komme nur noch zu spät, nur noch in der und der Zyklusphase bist. Und ich so, nein! Ich möchte, dass du nicht immer an Absprachen hältst. Aber Mama, wenn du in der Zyklusphase bist, dann bist du dann noch nicht so schnell. Also, lernen, sich austauschen, sich trotzdem dafür wieder einsetzen und Worte finden, differenzierter werden, das hilft, ist ein Baustein. Und einfach, was die Studienlage auch nochmal deutlich sagt, genau, dass Wut sozusagen kein Störsignal ist, sondern ein... Ja, ein Signal, dem wir zuhören dürfen, das Orientierung gibt. Wo ist was, wie, wo gerade? Also wenn wir jetzt da an die Mutter an dem Morgen ist, wo einfach alles zu viel ist oder sehr viel zu viel ist, keine Ahnung, können die Eltern sich ja auch austauschen, wo der Papa vielleicht doch nochmal mehr in die Führung geht und übernimmt und nicht nur das Spiel oder die Mama sich auch nochmal zurückziehen kann und dem Spielen der beiden vertrauen kann, also wie die das nochmal als Team lösen können.
Ja. Das ist ganz wichtig und das macht ja das Buch auch schon auf, dieses, ne, wir haben eben schon darüber gesprochen, wo stehe ich eigentlich, wenn man das so als Kontinuum nimmt, mit meiner Wut, wo stehe ich? Bin ich eher derjenige, der es eher deckelt und nicht so sehr mein Ärger und meinen Unmut zeigt, oder bin ich derjenige, wo das häufiger rauskommt und wo ich es ungefiltert eher rausgebe, ne, um so ein Kontinuum aufzumachen und dann kann ich gucken, auf welcher Seite bin ich eher, dass ich mich selbst mehr verstehe. Und dann in Austausch gehe mit dem anderen und zu sagen, okay, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist das so und so mit der Wut und ich glaube, es kommt vielleicht da und daher oder es hat aktuell die und die Gründe. Das gibt mehr Selbstverständnis, wo ich bin und gibt auch eher ein bisschen Ahnung, wo ich vielleicht hingehen kann. Was meine Richtung für eine persönliche Entwicklung ist.
Du nutzt auch im Buch das Bild vom Drachenzähmen leicht gemacht. Und die Antonia, sozusagen die Erzieherin, hat deine Bücher und meine Bücher vielleicht auch ein bisschen gelesen und hat dann so Regulationsideen für Groß und Klein. Was kann denn dann so hilfreich sein an Regulationsübungen?
Also ich liebe es ja, mit dem Atem zu arbeiten, weil der halt direkt mit dem vegetativen Nervensystem, ne, einen Zugang bietet. Sonst haben wir nicht so viele Möglichkeiten, also den Teil, der für Stress und Entspannung zuständig ist, ne, da direkt reinzugehen. Aber der Atem ist eine Möglichkeit, weil der quasi über beide Systeme, das, was wir bewusst ansteuern können, was unbewusst läuft, verbunden ist. Und dann ist es hilfreich, mit Atemübungen zum Beispiel im Buch beschreibe ich ja so das Feuer auspusten. Das sind hilfreiche Dinge, die man üben kann. Und gleichzeitig, haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ne, haben Regulationstechniken auch quasi ihre Grenzen. Also es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es Zeit braucht, um sowas zu lernen. Ja? Wenn ich so ein Buch lese und dann glaube oder vorlese, mein Kind kann das dann im nächsten Wutausbruch abrufen. Das ist halt die völlige Überforderung, weil wir gesagt haben, das Gehirn im Wutausbruch gar nicht so bewusst Dinge tun kann. Das heißt, wir üben so etwas und üben das und üben das und üben das, bis es mehr und mehr eine Gewohnheit wird. Ja, ich habe jetzt letztens ein Kampfkunsttraining gemacht mit einem sehr großen Meister. Und da haben wir tatsächlich auch Atemübungen geübt und die dann im Sparring angewendet, damit du da dich beruhigen kannst, damit du diese Ruhe hast. Ja? Aber was glaubst du in den 3 Tagen, wie oft mir das gelungen ist? Ja? Ich habe es die ganze Zeit geübt. Dann hört man immer, wo ist euer Atem? Wo ist euer Atem? Ich höre nichts, sagt er. Ne? Ja, es braucht Übung.
Ja, und gleichzeitig finde ich es so schön, also genau, du hast von dem Kontinuum gesprochen, wo man ist, und wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, wir haben uns auch dann und wann schon mal über die Wut unterhalten, und dass du sozusagen eher der ruhige Part bist und du hast jetzt sozusagen die ruhige Regulation hier mit eingebracht. Ich habe ein Kind, wenn ich dem sage, atme mal ruhig, dann atmet das überhaupt nicht ruhig. Und ich weiß nicht, ob ich bei dir im Podcast schon mal die Geschichte erzählt habe. Ich habe von meinem Vater zu meiner Hochzeit eine steinerne Schildkröte bekommen. Mit der Intuition, dass ich manchmal gelassener sein sollte. Ich bin ja jetzt eine verheiratete Frau und manchmal würde ich ein bisschen überschäumen und ich könnte so ein bisschen gelassener sein. Das hat er mir für meine Ehe gewünscht. Diese Schildkröte assoziiere ich jetzt, die hat so einen Kopf, dass man die wunderbar in die Hand nehmen kann und irgendwelchen Idioten auf den Kopf hauen kann. Also ich assoziiere Wut eher mit Energie. Und wenn mein Kind total wütend ist, dann sage ich zu diesem Kind auch mal, hey, drück mal meinen Arm so weit weg, wie du die Wut wegdrücken willst. Meine pubertierenden Kinder sind teilweise größer als ich und die haben richtig dolle Brüste. Und dann kommt es mal vor, dass ich da so ein bisschen spaßeshalber drauf rumklopfe und sage, wie kann man nur so verhornt in der Pubertät sein? Also das ist durchaus liebevoll. Ich bin da reguliert und trotzdem habe ich einen Part dieser Energie, der sein darf. Oder wir haben uns heute beim Frühstück, gerade gestern, das Kind war dann im Fitnessstudio und hat dann das. Und ich sage, du, und die Beinpresse, die hilft mir richtig gut, wenn ich gerade am liebsten ein pubertierendes Kind denke, wo ist denn das irgendwie? Also das hat auch eine Energie und diese Energie darf, also wieder, da gucken manchmal, also ich atme inzwischen auch sehr gerne, seitdem ich das von meinem Vater gelöst habe. Und mir diese Wut sozusagen zugestehe und dass es ich als Frau ein absolutes Recht und ein großes Recht habe, wütend zu sein. Und ich habe ein großes Recht, wütend zu sein, dass ich so eine bescheuerte Schildkröte bekomme, damit ich eine angepasste Ehefrau sein werde. Wenn ich diesem Zugeständnis gebe, kann ich auch sehr gut mit dem Atem arbeiten. Aber auch da kann ich eben gucken, was hilft mir, was ist mein Zugang und wann ist vielleicht das eine oder wie kann ich das auch kombinieren?
Diese Kraft zu spüren, machen ja auch viele, ne, mit diesem Drücken, ne, das mit dem Kind zusammen drücken, ne, Handflächen aneinander und drück mich mal weg, damit die quasi diese Wut einen Ausdruck bekommt. Sonst kann das halt wirklich dieses Spiritual Bypassing werden. Wir atmen alles weg, wir meditieren alles weg. Darum geht es halt nicht. Es geht halt darum, quasi die Spitze rauszunehmen, sodass ich wieder einen bewussten Ausdruck kommen kann. Und dann kann ich hingehen und mit auf den Boden stampfen und sagen, das ärgert mich. Ne? So als Ziel. Aber ne, in dem Prozess kann es wichtig sein, dass das Kind eine andere Form findet, um seine Wut auszudrücken. Ne? Und wenn Kinder jetzt noch was mitbringen, gefühlsstark sind oder neurodivergent ist, dann ist es völlig abwegig von einem Kita-Kind zu erwarten, dass sich das reguliert durch Atmen, ja. Also unser Kind hat 1 Stunde lang in seinem Zimmer gebrüllt, ne? Weil der musste die Energie irgendwo hin, ja. Die Frage ist, fühlt sich das Kind gehalten in dem Moment, ja? Fühlt sich das sicher? Das ist die Sache.
Genau, und vor allem, wie sicher bin ich, manchmal fühlt das Kind, also gerade wenn du Neurodivergenz ansprichst, finde ich es auch nochmal total gut, ich habe da ja nochmal eine Podcast-Folge, dass zum Beispiel ein Wutanfall und ein Meltdown wirklich auch nochmal was anderes ist. So, und dass wir, wenn unser Kind im Meltdown ist, Strategien nutzen wollen und eben Atemtechniken geben wollen oder auch das Gefühl haben wollen, da ganz nah dran sein zu können und sowas, dass das nicht hilfreich ist und wir da auch nochmal genauer gucken, was es da genau braucht und was wir auch brauchen. Also bei einem Kind im Meltdown, da darf ich auch ruhig mal Abstand nehmen für mich, um Halt haben zu können. Und ich muss nicht total ganz nah dran sein und sagen, und atme doch mal, oder ich muss ganz entspannt atmen. Da ist zu viel Reiz da. Da dürfen wir gucken, dass der Reiz erstmal nichts Neues dazukommt.
Ja, genau. Das ist das, was ich, mein Konzept quasi schließt Wutausbruch und Meltdown mit ein, ne? Weil es darum geht, dass ich da bin erstmal und ich Halt gebe und der ist, ist halt individuell, was das Kind gerade braucht. Ne?
Und was ich auch brauche. Also genau das, was du beschrieben hast, wenn mein Kind eine Stunde lang im Zimmer brüllt und ich den Anspruch habe, die ganze Zeit tiefenentspannt an der Tür zu atmen, empfehle ich den Eltern sehr, sehr gerne mal, dass mein Kind in der Wut alleine lassen nicht bedeutet, dass ich an seiner Seite kleben muss, sondern dass ich auch in der Küche einfach in dieser zugewandten Haltung und dass ich zwischendurch auch auf mich aufpasse. Also mein Kind in der Wut nicht alleine lassen bedeutet nicht, dass ich dem Kind eine Stunde lang auf dem Schoß sitzen muss, wenn es im Meltdown ist.
Das ist ja schon im normalen Wutausbruch einfach zu viel. Manchmal die Nähe einfach, dass es einfach ein bisschen Raum braucht.
Vielleicht würde ich hier auch gerade nochmal so die Frage, die ich mir eben gestern Abend auch gestellt habe, mal in den Raum geben. Was war die Botschaft eigentlich deiner letzten Wut?
Meiner letzten Wut?
Ich würde jetzt den Hörenden
Den Hörenden.
Mhm. Wenn man so, also ich habe jetzt gerade erzählt von unserem Morgen gestern und ich weiß, was die Nachricht an mich war. Irgendwie tatsächlich nochmal eine Einladung, liebevoll auf mich zu schauen, welche Bälle ich nehme. Und es war doch auch nochmal eine Einladung, da ist tatsächlich gerade etwas bei dem Kind, was meine Aufmerksamkeit braucht und nicht über die Erwartung, das funktionieren und wir müssen uns alle mehr zusammenreißen, sondern ja, da ist etwas, was Aufmerksamkeit haben darf. Das habe ich sozusagen gelernt. Und an dich, Chris, würde ich vielleicht noch die Frage stellen, was hast du von deiner Wut gelernt? Bestimmt viel, aber vielleicht magst du ein oder zwei Sachen teilen.
Das ist interessant, weil ich bin gerade in der Schattenarbeit bei mir und da gibt es einen Punkt, wo ich merke, dass ich wütend werde und das hat mit Ungerechtigkeit zu tun, mit Anerkennung, ja, Raum für mich. Genau. Und da bin ich gerade dran, ne? Das merke ich halt dann. Kann ich sehr wütend werden in einem bestimmten Kontext.
Und dass die Wut, dass du mit ihr lernst, Raum einzunehmen, den du brauchst.
Ja, die wird sehr groß und das ist dann immer ein Hinweis, eine Einladung für mich hinzugucken. Ne? Wenn sie zu groß wird, dass ich es nicht halten kann und nicht bewusst ausdrücken kann. Und da an dem Punkt ist sowas bei mir wie Gerechtigkeit, nicht gesehen werden, keine Anerkennung bekommen, und nicht den Raum bekommen, ja, vor allem Anerkennung. Und dann geht das bei mir hoch, so, ne? Und da geht es dann darum, dieser Teil, der da keine Anerkennung bekommt, ne, zum Beispiel im Straßenverkehr, das hat ja überhaupt nichts zu tun, das ist ja völlig abgelöst davon, sondern zu gucken, was ist da eigentlich drunter, was ist da für eine Ur-Erfahrung drin, die in mir geschehen ist, wo irgendwas mal passiert ist, wo ich keinen Raum bekommen habe, wo es nicht gerecht war, wo ich nicht die Anerkennung bekommen habe, die ich brauchte, das zu heilen. Das ist halt innere Arbeit. Ja. Und das ist ja das, wo ich mit den Leuten auch immer reingehe, in mein Programm, ne, Wut macht's gut und so, da gehe ich da rein. Ja. Das ist für die Leute, die alles schon gelesen haben, aber ne, nicht weiterkommen. Und das mache ich aber für mich selbst auch. Ne. Das mache ich die ganze Zeit. Das ist mein ganzes, ich liebe das. Es ist nicht immer leicht, ne, aber es ist so befreiend und es ist wild. Ne. Das ist Magie.
Ja. Bin ich auch gerade wieder an spannenden Prozessen dran. Lieber Chris, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir total für dieses tolle Buch. Ich mag es wirklich, wirklich sehr und freue mich sehr, wenn ich es hier haben darf. Und wir das hier als wütende Familie lesen können und haben dürfen und ich es oft empfehlen kann. Wo findet man Wut und Chris und deine Arbeit mit dir? Und dich gibt es ja auch ganz viel auf die Ohren. Erzähl mal, wo bekommt man mehr Chris, wenn man mehr Chris haben möchte?
Genau, also der hinten dran ist übrigens, das ist Mathis hier, der da hinter uns steht, hinter mir steht.
Ja, ist es nur ein Hörpodcast?
Ach so, okay, ist nur ein Hörpodcast. Ah, okay.
Also ich kann es beschreiben. Es ist tatsächlich, habe ich vorher schon, als wir die Kamera angemacht haben, sehr grinsen müssen. Da ist Chris freundlich guckend von dem Mikrofon und hinter ihm ist ein kleiner schwarzer Junge aus Pappe, der ganz schön grimmig guckt. Und das ist sehr schön, ein eher blonder Chris, der vorne strahlt und hinten ein Mathis, der Energie hat. Der guckt mich auch die ganze Zeit hier beim Gespräch an.
Genau, auf die Ohren. Genau, mein Podcast heißt Elterngedöns. Ansonsten schreibe ich Bücher. Es gibt nur die Lili und Tom-Reihe für ein bisschen ältere Kinder. Und ihr findet mich auf Instagram, coach_end. Und genau, auf meiner Webseite ist ganz viel über meine Arbeit. Da sind auch die ganzen Wutprogramme. Genau. Und da gibt es auch ein Newsletter, ja, und ganz viele andere Dinge.
Genau, und ups, ich bin wütend, erscheint jetzt am 28.02., oder?
26.02.
Also fast zeitgleich hier wie mit dem Podcast. Ich danke dir, Chris.
Danke dir, Kirin.
Hat viel Spaß gemacht, wütend zu sein mit dir. Oder sich auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir mal auch irgendwann aufeinander, weil ein bisschen zusammen wütend waren wir ja gerade auch schon im Vorgespräch.
Das ist eine Superkraft, ne? Also es geht nicht darum, die wegzumachen, sondern diese Power, die da drin ist, für dich zu nutzen, das ist echt das Geschenk, ne?
Ja, genau. Uns nicht von ihr führen und steuern zu lassen, weil in Wut, und wenn wir Wut ignorieren, kann wirklich Schlimmes passieren. Aber wir dürfen lernen, diese Kraft zu nutzen und wertschätzend und konstruktiv damit umzugehen. Und dann ist es toll. Bis bald.
Bis bald, liebe Kirin.
Ach, ich liebe es ja, mit Chris zu sprechen. Und die Wut und die Kraft und die Energie. Wir ergänzen uns auch ganz gut. Dir möchte ich an dieser Stelle noch mitgeben. An welcher Stelle in deinem Leben magst du deiner Wut noch ein Stückchen mehr zuhören? Und was brauchst du, um deinem Kind Halt geben zu können, wenn die Wut auftaucht und dein Kind hilflos macht. Von ganzem Herzen mag ich dir auf jeden Fall an dieser Stelle das Buch empfehlen. Ups, ich bin wütend, von Christopher End, erscheint im Humboldt Verlag. Und nutze gerne auch das Beratungsangebot von mir oder Chris. Lass dich begleiten in deinem Prozess. Das ist so wertvoll für dich und dein Kind. Und zum Schulstart gibt es hier bald auch richtig viele tolle Sachen. Wenn das Thema bei dir ist, melde dich bei meinem Newsletter an und dann bekommst du die Infos ganz bald in dein Postfach geschickt. Nutze die Wut und höre ihr zu. Sie kann uns Kraft geben und muss uns nicht die Kraft rauben. Bis bald.